Das ist schon ein besonderer Augenblick für mich. Ich habe gerade vorher ausgerechnet und der Schwester Rosemarie eine Zahl genannt. Inzwischen habe ich festgestellt, dass ich in Mathematik nach der PISA-Studie doch nicht so gut bin. Ich habe nämlich 10 Jahre zu wenig gesagt. Vor 69 Jahren war ich zum ersten Mal hier in Aidlingen bei einer Bubenfreizeit. Und so lange, aber ich weiß, dass mein Vater noch viel, viel länger Kontakt hier hatte mit der Mutter Fiebern und mit dem ganzen Werk. Es ist einfach auch ein Geschenk, hier zu sein und diese Segensstätte zu erleben. Und nun wollen wir einfach uns mit dem beschäftigen, was jetzt in der Passionswoche und die besondere Botschaft ist. Das hat ja Schwester Rosemarie gerade schon erwähnt, den Paulus, der es ja mit den Korinthern zu tun hatte. Die Korinther, die hatten ja den Eindruck, dass sie die Wissenden sind. Und der Paulus, der sagt zu ihnen, nein, ganz anders, Christus ist uns zur Weisheit gemacht. Christus ist uns zur Weisheit gemacht. Und dann sagt er, nicht philosophieren, nicht moralisieren, nicht harmonieren, nicht diskutieren, nicht rhetorisieren. Nein, 1. Korinther 2,2, dieses wunderbare Wort, wo er einfach sagt, ich habe mir vorgenommen, dass ich nichts anderes unter euch wüsste als Jesus Christus und den als gekreuzigt. So. Wirklich, das ist Paulus. Nun habe ich einfach mal die Frage, darf ich Ihnen heute mal in 2 Teilen, im ersten Teil, einfach mal diese Passionsgeschichte erzählen. Und zwar aus dem ganz klaren Blickwinkel von dem Hauptmann am Kreuz. Wie er die Sache erlebt hat und dann an einem zweiten Teil, und wie ist das, wenn ich unter dem Kreuz stehe? Der Hauptmann am Kreuz ist ja eigentlich häufig identifiziert worden mit dem Soldaten, der Jesus die Seite seines Körpers mit einer Lanze durchsticht. Er soll nach den Apokryphen, Pilatus-Akten später, Bischof von Kappadokien geworden sein und dort als Märtyrer gestorben. Erstens, ja, die Schuld. Wurde Ihnen jemals eine Arbeit übertragen, von der sich dann später herausstellte, dass sie eines vom Unerfreulichsten war, was Sie in Ihrem Leben leisten mussten? Haben Sie je an einer Gerichtsverhandlung teilgenommen, die in Ihnen ein Schuldgefühl zurückließ? Haben Sie je etwas begangen, das Sie für den Rest Ihres Lebens verfolgt und das Sie sich selbst nie verzeihen können? Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten können, dann werden Sie die Geschichte verstehen, die ich Ihnen jetzt erzählen möchte. Ich werde dazwischen rein immer wieder die Bibelstellen angeben. Sie müssen ja kontrollieren, ob das auch stimmt, was ich sage. Ich schlüpfe in die Rolle des Hauptmanns am Kreuz. Ich bin ein Centurio, ein Hauptmann in der Armee von Tiberius Caesar, des Kaisers von Rom und des Herrschers der Welt. Vielleicht bleibe ich besser anonym. Die geschichtliche Tradition nennt mich Longinus. Ich habe meine Geschichte nie zuvor jemand anderem erzählt, auch nicht meiner Frau. Ich konnte es nicht über mich bringen, es ihr zu erzählen, obwohl sie ein Recht darauf gehabt hätte. Eine Erklärung für meine seltsamen Stimmungen und mein komisches Verhalten nach meiner Rückkehr in den Ruhestand zu erhalten. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte zu den Mahlzeiten nicht essen. Stundenlang saß ich einfach schweigend da. Ich weigerte mich, unsere Freunde zu sehen. Alles war mir zu viel. Manchmal verließ ich mitten in der Nacht das Haus und lief bis zum Morgengrauen durch die Straßen. Sie muss es unerträglich gefunden haben, mit mir zu leben. Sie muss vielleicht sogar den Verdacht gehabt haben, dass ich krank sei. Wäre das alles nur so einfach gewesen? Wie konnte ich ihr sagen, dass ich einen Unschuldigen gekreuzigt hatte? Nicht nur einfach so unschuldig, das kommt zwar gelegentlich vor, sondern den besten und tapfersten Menschen, den ich je irgendwo auf der Welt getroffen habe. Das Bild, wie er da am Kreuz hing, wird mich bis ans Ende der Zeit verfolgen. Ich kann vorbringen, ich habe ja nur einen Befehl gehorcht. Und wenn ich es nicht getan hätte, dann wäre es eben ein anderer gewesen, der diesen Befehl ausgeführt hätte. Aber das lindert doch nicht die Pein über meine Schuld. Ich habe ihn hingerichtet. Ich ordnete die Einzelheiten an, die ihm den Tod brachten. Und würde die Geschichte je einmal für diese Kreuzigung Verantwortlichen vor Gericht bringen, dann würde ich nicht nur für schuldig befunden, ich würde mich auch schuldig bekennen. Bitte sind Sie sich im Klaren darüber, dass ich kein zimperlicher Kerl bin, sonst hätte man mich nicht zum Centurio gemacht, dem Mann, dem Hauptmann einer Hundertschaft. Ich muss dazu noch etwas erklären. Ein Centurio, das ist kein durch Patent berufener Offizier wie ein Tribun. Ein Centurio, der hatte nicht den gesellschaftlichen Status oder das politische Gewicht dafür. Er war mehr wie ein Feldwebel, der in Anerkennung seiner Tapferkeit und seiner Führungsqualitäten aus dem Mannschaftsstand in ein Kommando berufen wurde. Weitere Aufstiegschancen gab es dann nicht. Ich selbst hatte meine Beförderung während des Kampfes gegen die Armee des Germanicus in Dalmatien erhalten. Inzwischen stand ich schon kurz vor meiner Pensionierung, als ich gegen den Willen, gegen meinen ausgesprochenen Willen, zu einer syrischen Legion mit dem Hauptquartier in Caesarea verlegt wurde. Ich sage gegen meinen Willen, denn die Juden standen in dem Ruf, ein sehr schwieriges Volk zu sein. Das hatte auch Pontius Pilatus sehr schnell herausgefunden, als er Gouverneur von Judäa geworden ist. Ich fand die Juden jedoch nicht übermäßig schwierig. Im Gegenteil, sie waren für mich faszinierend, auch für viele meiner Kameraden. Es gibt viele Leute, die meinen, dass Berufssoldaten unempfindlich für die Dinge des Lebens geworden sind. Das stimmt natürlich nicht. Soldaten sind Männer mit denselben Empfindungen wie andere Menschen. Sie können feinfühlig und mitleidig sein. Sie können vielleicht infolge der engen Nachbarschaft zum Tod tief religiöse Menschen sein. Und das zog uns zu den Juden hin. Sie sind ein religiöses Volk und ihre Religion ist nicht so verwirrend wie unsere römischen Götter. Einige unserer Soldaten reagierten zum Beispiel recht positiv auf die Predigten von Johannes dem Täufer, Lukas 3, 14. Andere meiner Kameraden, die fanden tatsächlich zum Judentum. Einer unter den Hauptleuten stellte das Geld für den Bau einer Synagoge in Kapernaum zur Verfügung und erntete dafür höchstes Lob. Lukas 7, Vers 9. Natürlich ist das nur die eine Seite des Bildes. Zweitens. Und dann war da die Geißelung. Die meisten Juden hassten ihre römischen Unterdrücker und wollten uns am liebsten ins Meer treiben. Gewisse aufrührerische Elemente der jüdischen Gesellschaft, die planten fortwährend Aufruhr. Gewöhnlich tauchten sie während der Passahwoche auf, So nennen die Juden nämlich das große Fest, an dem sie der Befreiung ihrer Vorfahren aus der Sklaverei und der Durchquerung des Roten Meeres in die Freiheit gedenken. Während jener Passawoche wurden wir nun von Caesarea nach Jerusalem verlegt, um die dortige Garnison zu verstärken für den Fall, dass die Juden wieder einmal beschließen sollten, wieder einen solchen Auszug aus Ägypten zu versuchen. Am Freitagmorgen noch ruhte ich mich in der Kaserne aus und fühlte mich glücklich, dass alles so glatt verlaufen ist, als plötzlich der Befehl vom Gouverneur kam, ein Hinrichtungskommando aufzustellen. Das bedeutete ich und vier Mann. Ich stöhnte darüber. Eine Hinrichtung konnte einen ganzen Tag dauern, vielleicht sogar mehrere Tage. Wer auch das unglückliche Opfer war, ich würde für ihn verantwortlich sein. Von dem Augenblick an, da er in meine Hände übergeben wurde, bis ich ihn dann denen übergeben konnte, die seinen leblosen Körper beanspruchten. Hinrichtungen waren mir, dem Hauptmann, immer zuwider. Aber sie mussten nun einmal durchgeführt werden. Das war eine ziemliche Routineangelegenheit. In diesem Fall konnte ich nur nicht ganz verstehen, warum der Gouverneur außer mir und den vier Mann noch die ganze Kompanie dabei haben wollte. Wir traten vor der Kaserne an. Ich schaute mir meine Männer noch einmal an. Und dann marschierten wir hinüber zum Gouverneurspalast. Eine Verhandlung hatte dort stattgefunden. Der Gefangene war verurteilt worden. Armer Mensch, was mochte er getan haben, um das Todesurteil zu verdienen? Neben ihm standen noch zwei andere und ich konnte sofort sagen, was die getan hatten, um das Todesurteil zu verdienen. Sie waren Verbrecher und sie sahen auch genauso danach aus. Und dann kam der Befehl, der mich als Römer mit Scham erfüllte: Geißelt den Gefangenen. Wir richten unsere Gefangenen nicht einfach hin. Wir foltern sie zuerst. Manche überleben zum Glück die Folter schon nicht. Ich will Ihnen die Beschreibung lieber ersparen. Es genügt eigentlich zu sagen, dass wir das Opfer an einem Pfosten banden und dann mit Peitschen bearbeiteten, bis das Fleisch aufplatzte und der geschundene Körper vom eigenen Blut überströmt war. Ich habe viele Striemen an Männern gesehen, die ausgepeitscht worden waren. Aber ich konnte mich nie dagegen abhärten. Manche winselten und flehten um Gnade, manche zerrissen ihre Fesseln und stürzten sich auf ihre Peiniger, manche wandten sich hin und her wie ein zertretener Wurm. Dieser Mann hier aber war anders als alle anderen. Er krümmte sich nicht, er schrie nicht, er prahlte nicht. Er winselte und fluchte nicht und unterwarf sich nicht. Ich wandte mich an einen der Männer und fragte: Wer ist der Gefangene? Wie heißt er denn? Er erwiderte: Jesus von Nazareth. Ich fragte: Wie lautet die Beschuldigung gegen ihn? Seine Antwort: Er nennt sich selbst König der Juden. Dieser Name oder Titel, der verbreitete sich wie ein schlechter Witz in der ganzen Kompanie. Einige begannen zu lachen, andere stimmten in diesen Chor ein, bis schließlich das Pflaster unter unseren Füßen von dröhnendem Gelächter bebte. König der Juden! Na, dann wollen wir doch einmal einen König aus ihm machen! Sie stießen den Mann auf einen niedrigen Stuhl, warfen ihm ein rotes Gewand über seinen blutenden Rücken und gaben ihm einen Stock in die Hand. Irgendeiner band eine dornige Krone aus dornigen Zweigen und drückte sie ihm ganz auf den Kopf. Dann begannen sie sich alle vor ihn zu verbeugen und einen Kratzfuß zu machen, als wäre er Kaiser, und schrien spottend: Heil dir, König der Juden. Markus 15, 18. Ein geschlagener, wehrloser, wortloser Mann gegen eine ganze Kompanie Spötter. Was für ein Verhältnis. Schließlich konnte ich das einfach nicht mehr mit ansehen. Genug jetzt, schrie ich, bringt sein Kreuz. Drittens dann das Kreuz. Haben Sie je einmal ein Bild von einem römischen Kreuz gesehen? Es war recht massiv gebaut. Der senkrechte Balken, etwa 2,70, blieb ständig an der Hinrichtungsstätte stehen. Der Kreuzesbalken im Allgemeinen, 1,50 bis 1,80, wurde vom Verurteilten in einer Art Prozession dorthin getragen. Er war eigentlich nicht zu schwer, wenn der Betreffende nicht vorher ausgepeitscht worden war. Dieser trug auch noch ein mit weißem Gips bestrichenes Stück Holz mit sich, auf dem in schwarzen Buchstaben die Art seines Vergehens geschrieben stand. Dies diente als Warnung für alle mutmaßlichen Verbrecher, die sich an diesem Tag in den Straßen der Stadt herumtrieben. Wir schlossen nun unsere Reihen und setzten uns zu dem langen Weg nach Golgatha in Marsch. Die Straßen waren mit Zuschauern voll besetzt. Bis zu 10 Reihen dicht hintereinander standen sie, streckten den Hals, um sich dieses Schauspiel nicht entgehen zu lassen. Einige kreischten, andere weinten, die meisten schwiegen. Neugierig waren fast alle. Ich konnte bei manchen den Hass in ihren Augen lesen. Und plötzlich stolperte der verurteilte Jesus unter der Last des Kreuzes. Ich blickte mich um und sah einen breitschulterigen Mann in der ersten Reihe stehen. Du, rief ich, komm her, trage es für ihn. Lukas 23, 26. Er schien sich weigern zu wollen, aber ich zog schnell mein Schwert und das änderte natürlich sehr schnell seine Meinung. Dann spritzte ich etwas Wasser auf das Gesicht des Gefangenen. Zum ersten Mal erblickte ich sein Gesicht. Es war mit Blut verkrustet und im Schmerz erstarrt. Aber in seinen Augen war kein Hass. Der Zug bewegte sich weiter. Dieser Jesus flüsterte dem mürrischen Kreuzträger etwas zu. Aber ich konnte nicht hören, was. Ich hörte nur, wie er zu einigen weinenden Frauen sagte: Weint nicht über mich. Lukas 23, 28. Ich dachte bei mir, ihr solltet doch besser um ihn weinen. Jemand sollte doch wenigstens um ihn weinen. Wir kamen nach Golgatha, dem schädelförmigen Hügel außerhalb der Stadtmauer, der seltsamerweise für Kreuzigungen benutzt wurde. Die Menschenmenge drängte sich hinter uns. Ich konnte übersehen, dass es eine ziemliche Schau werden würde. Nun kam der Teil, der mir am meisten verhasst war. Das Annageln der Opfer an ihr Kreuz. Bei diesem Vorgang wurden die meisten Gefangenen rasend. Ich hatte erlebt, wie sie im Todeskampf schrien, um Gnade winselten, wie wahnsinnig mit den Soldaten einen Ringkampf versuchten oder wie rasende Tiere kämpften. Oft brauchten wir ein halbes Dutzend Männer, um den Gefangenen an das Kreuz zu drücken, während wir ihn daran befestigten. Einen Akt der Barmherzigkeit ließen wir ihnen stets zukommen. Wir boten dem Verurteilten einen Schluck mit Drogen versetztem Wein, um seine Schmerzen zu dämpfen. Lukas 23, 36. Die beiden anderen Verbrecher, die schluckten dieses Mittel begierig. Nicht so dieser Jesus. Er verweigerte es. Augenscheinlich wollte er bei klarem Verstand sterben. Er streckte sich auf dem Kreuz so aus, als wollte er es so. Meine Männer trieben einen Nagel durch seine rechte Hand, einen weiteren durch die linke. Sie legten seine Fußsohlen flach gegen den Kreuzestamm und trieben einen weiteren dicken Nagel durch. Das Blut spritzte über den ganzen Platz. Von ihm aber kam kein Laut. Und mein ganzes Leben lang habe ich mit Blut, Schmerz und Tod zu tun gehabt. Ich habe Männer unter vielerlei Umständen sterben sehen. Und ich erkenne Mut, wenn ich ihn so vor mir habe. Nie aber habe ich etwas erlebt wie die Ruhe und den Mut und das völlige innere Gleichgewicht dieses Mannes angesichts des Todes. Das war etwas vollkommen Neues und Fremdes in meiner ganzen Berufserfahrung. Zum ersten Mal begann ich mich zu fragen, ob hier nicht etwa ein Fehler, ein entsetzlicher Justizirrtum geschehen war. War der Mann vielleicht in Wirklichkeit unschuldig an dem Verbrechen, das ich ihm zur Last gelegt habe? Dass man ihn zur Last gelegt hat, hatte man ihn hereingelegt? Wie wenig wusste ich damals von den vielen Gesetzesverstößen, die notwendig waren, ihn an dieses Kreuz zu bringen. Jesus von Nazareth, König der Juden, Johannes 19, 19. Pontius Pilatus schrieb diese Inschrift in drei Sprachen auf das Holz, das wir an den Kopf des Kreuzes nagelnden, nachdem dieses Stück, ich fand es schon etwas ironisch, angebracht war, da hoben meine Männer das riesige Kreuz an und ließen es mit lautem Poltern in seine Fassung fallen, was den Körper Jesu mit unsagbarem Schmerz erfüllt haben muss. Das Blut tropfte an der Seite des Kreuzes herab und fraß sich für immer ein. Fliegen umschwirrten den Mund des Mannes Jesus und setzten sich auf seine Wunden. Meine Soldaten hatten sich sein bestes Kleidungsstück genommen, eine Tunika von ziemlich feiner Qualität. Sie begannen darum zu streiten, dann beschlossen sie aber darum zu würfeln. Johannes 19, 24. Ich konnte sie nicht davon abhalten. Sie brauchten etwas zu tun, um sich abzulenken, um die langen Stunden auszufüllen. Viertens, ja, was war das denn? Der Gekreuzigte, die Menschenmenge drängte heran und begann den Gekreuzigten zu verspotten. Ha, schrien sie, schüttelten den Kopf, wie fein zerbrichst du den Tempel und baust ihn in 3 Tagen wieder auf. Hilf dir nun selber, steig herab vom Kreuz. Markus 15, 29. Die Priester, die hatten wie immer eine Antwort darauf, als sie untereinander höhnten. Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen? Ist er Christus und König in Israel, so steige er nun vom Kreuz, dass wir es sehen und glauben? Markus 15, 32. Er gab keine Erwiderung, sondern hing nur da und ließ ihren Spott über sich ergehen. Als meine Soldaten sich auch daran beteiligten, sah ich, wie seine Lippen sich bewegten. Aber er blickte uns nicht an, er sah zum Himmel empor und es schien so, als ob er betete. Durch den Lärm hindurch konnte ich hören, wie er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 34. Das regte meine Männer zu stürmischen Gelächter an. Die wussten sogar recht gut, was sie taten. Ich war indessen nicht mehr so sicher. Über diesem Spektakel der Menge erhob sich noch ein anderer Laut, eine scharfe, höhnische Stimme. Bist du Christus? So hilf dir selbst und uns, Lukas 23, 39. Wir hatten nämlich damals 2 Verbrecher zu beiden Seiten dieses Jesus gekreuzigt. Und einer von ihnen, der spuckte hier zum letzten Mal auf das Schicksal. indem er den armen, hilflosen, Unglücklichen zwischen ihnen verfluchte. Er hatte kaum seinen Mund zugemacht, als sein Kumpan zu ihm hinüberschrie: Und du fürchtest dich nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist, Lukas 23, 40 und 41. Wir hängen nämlich zu Recht hier, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Nichts Unrechtes, sage ich zu mir selbst. Wie schlimm, dass Pontius Pilatus es nicht so gesehen hat. Oder hat er es vielleicht doch so gesehen? Jesus wandte sich und sah den Sprecher an. In seinem Blick lag Güte und ein Erkennen, als wären sie sich schon vorher einmal begegnet. Sie blickten einander lange Zeit an, als seien sie die einzigen Menschen auf der ganzen Erde. Und plötzlich sagte der: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, Lukas 23, 42. Sein Reich? Nennt ihr etwa das Grab so? Jesus antwortete ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Lukas 23, Vers 43. Übrigens der Lehrtextvers vom heutigen Sonntag. Mir fehlen einfach die Worte, um zu beschreiben, was in diesem Augenblick in mir vor sich ging. Plötzlich merkte ich, dass alles verrückt spielte und die ganze Welt Kopf stand. Wir hatten damals diesen Mann Jesus an ein Kreuz genagelt und doch schien er die Situation zu beherrschen. Er, das Opfer dieses irrsinnigen Zusammenbruchs, war der Einzige, der davon unberührt blieb. Wir brachten ihn zwar zu Tode, aber er schien sein Leben von sich aus niederzulegen. Wer waren denn die wirklichen Verbrecher? Hatten wir ihn verurteilt oder verurteilte er uns? Hatten wir ihn zerbrochen oder zerbrach er uns? In der Nähe des Kreuzes standen einige Menschen, die sich nicht an dem allgemeinen Tumult beteiligt hatten. Sie standen in einer kleinen Gruppe beieinander in Demütigung, in Furcht und Kummer, eng zusammengedrängt. Mitten unter ihnen entdeckte ich eine Frau mittleren Alters. Aus der Art, wie sie Jesus ansah, schloss ich, dass sie seine Mutter sein müsse. Plötzlich blickte der Hängende sie und den jungen Mann, der ihren Arm hielt, direkt an und sprach trotz seiner Schmerzen: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Und zu dem jungen Mann sprach er: Siehe, das ist deine Mutter. Johannes 19, 26 und 27. Ich glaube, dass er es nicht wünschte, dass sie bis zum Ende da blieben. Sie gingen auch mit einem letzten sorgenvollen Blick, doch ich wusste, dass sie wieder zurückkommen würden. Lukas 23, 49. Als Jesus erneut sprach, war es nur ein ächzender Laut: Mich dürstet. Johannes 19, 28. Kein Wunder, wir alle fühlten uns durstig. Die Mittagssonne stand hoch am Himmel, verbrannte die Erde zu unseren Füßen. Ich tauchte einen Schwamm in einen Krug mit säuerlichem Wein, steckte ihn auf die Spitze eines Speeres und hielt ihn an seine klaffenden Lippen. Er nippte daran und ein dankbarer Blick traf mich. Er konnte dem Mann, der ihn gekreuzigt hatte, noch dankbar sein. Welch ein Mensch. Fünftens, und dann plötzlich die Finsternis. Die Mittagssonne verschwand am Himmel. Zu meinem Entsetzen wurde es dunkler und dunkler, bis Golgatha in eine dichte Finsternis gehüllt war, die 3 Stunden anhielt. Lukas 23, 44. Sie brachte alles zum Schweigen. die Priester, die Zuschauer, meine Soldaten und die an ihren Kreuzen sterbenden Männer. Es war, als ob in diesem dunklen Schweigen die ganze Zeit stillstand. Ich fragte mich, ob dies mit der Kreuzigung des Mannes Jesus zusammenhing, die mir jetzt als eine schreckliche, abscheuliche Tat erschien. Dann durchschnitt ein Schrei die Stille, ein gewaltiger, überirdischer Schrei vom mittleren Kreuz, der bis an die Enden der Welt zu dringen schien. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, 46. Ich wusste damals nicht, wer sein Gott war, aber ohne Zweifel antwortet er ihm mit krachendem Donner, Bündeln von Blitzen und strömendem Regen, und plötzlich wünschte ich, sein Gott würde ihn auf immer vor diesem verfluchten Kreuz retten. Aber dafür war es zu spät. Durch die unwahrscheinliche Dunkelheit tönten weitere durchdringende Worte an mein Ohr. Es ist vollbracht. Johannes 19,30. Ich, der römische Hauptmann, ich dankte damals allen Göttern, die es geben mochte, dass für diesen Gekreuzigten endlich alles überstanden war. Und doch war es nicht das, was er mit seinen Worten zu meinen schien. Er rief, es ist vollbracht, als ob er mit diesem seinem Sterben etwas unendlich Wichtiges zu Ende geführt habe, das er tun musste und wollte. Wieder hatte ich das eigenartige Gefühl, dass in Wirklichkeit er die Ereignisse dieses schrecklichen Tages lenkte. Dies geschah ihm nicht einfach alles. Er tat es von sich aus. Obwohl jetzt kaum mehr Atem in ihm war, Vater, rief er da. Und es war ein Siegesschrei. In deine Hände befehle ich meinen Geist, Lukas 23, 46. Und gleich darauf brach die Hölle los. Die Erde bebte unter unseren Füßen. Einige ganz breite Risse taten sich vor uns auf. Ich konnte das Geräusch zerberstender Felsen und einstürzender Gebäude hören. Matthäus 27, 50 bis 52. Die Menschen wurden verrückt vor Angst. Sie rannten weg wie eine wild gewordene Herde erschreckter Tiere. Sie schlugen sich an die Brust und schrien aus vollem Halse. Lukas 23, 48. Bald war der Hügel von Golgatha verlassen, bis auf meine kleine Schwadron Soldaten und ich, die zur Bewachung der einsamen Leichname auf dem Hügel zurückbleiben mussten. Ich stand wie gebannt und konnte nur auf diesen Mann Jesus blicken. Ich wusste nichts über ihn. Über eines war ich mir aber klar geworden. Der eine da, der mit ihm gekreuzigt wurde, hatte recht. Dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Ich hatte einen Unschuldigen hingerichtet. Und mit wachsender Qual in meinem Herzen gestand ich laut und deutlich vor meinen Soldaten. Dieser Mann war ohne jeden Zweifel unschuldig. Lukas 23, 47. Es war jedoch nicht nur seine Unschuld, was mich in diesem Augenblick überwältigte und mich bis ans Ende meiner Tage verfolgen wird. Es war die Erkenntnis, die ich werde niemals abschütteln können, dass dieser Unschuldige, den der ganze Kosmos betrauerte, mehr war als ein Mensch. Ich fiel in meiner Erschütterung auf die Knie nieder und sagte etwas, was ich in alle Ewigkeit wiederholen werde und was ich auch jetzt zu euch sage: Wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Markus 15, 39. Soweit haben wir den Hauptmann Longinus erzählen lassen. Er hat es für uns ganz persönlich erzählt. Wir sind Leute, die vom Evangelium und vom Neuen Testament viel mehr wissen als. Und glücklich der Mensch, der mit dem Hauptmann da sprechen kann, wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Nun stehe ich unter dem Kreuz, nicht mehr der Hauptmann. Ich habe den Gekreuzigten vor Augen und sehe im Gekreuzigten, da scheidet sich die Menschheit. Das wusste schon Paulus, wenn er sagte, wir verkündigen den gekreuzigten Christus. Den Griechen eine Torheit, die Griechen sagen, so soll es nicht sein. Den gebildeten Intellekten ein hirnverbrannter Blödsinn und die sagen, so muss es nicht sein. Und den Philosophen, die sagen, wenn überhaupt Gott, so kann er nicht sein. Und den Juden ein Ärgernis, den frommen und religiösen Menschen ein peinlicher Skandal, so darf Gott nicht sein. Uns aber, so sagt Paulus, ist das Kraft Gottes zur Rettung. Ich habe das Kreuz Jesu jetzt vor Augen in einem dreifachen Blick. Erstens, ist das Kreuz Endstation oder Entlösung? Es kommt da auf den Standort an, entweder oder. Das sagt uns gerade der Evangelist Johannes, der oft griechische Vokabeln benutzt, die zwei Bedeutungen haben. Zum Beispiel dieses vorher genannte Wort Jesu Tetelestai, Johannes 19,30, es ist vollbracht. Ende kann das Tetelestai im Griechischen heißen. Ende. Tetelestai ist dann einfach ein letzter Seufzer. Jetzt ist alles aus, jetzt ist endgültig Schluss. Ein Wort voller Verzweiflung und Resignation. Ich stehe am Kreuz und frage, Jesus, gibst du mit diesem Wort eine Niederlage zu? Bist du tatsächlich gescheitert, so wie Dorothee Sölle das immer verkündigte? Es ist Schluss. Hurra, es toben die Feinde. Wir haben ihn zur Strecke gebracht. Er ist am Ende. Es ist Schluss, so klagen die Jünger. Ja, so sehe ich unter dem Kreuz. Gott selbst hat sich in einem Gottesurteil von diesem Jesus distanziert. Es ist Schluss. Und wenn ich so vor dem Gekreuzigten stehe, da sehe ich da tatsächlich nicht die Endstation. Schluss, Ende. Haben nicht die Mächte, die unsere Zeit bestimmen, gesiegt? Überbieten sie sich heute nicht im Schreien, steig herab vom Kreuz, dann wollen wir glauben. Aber du kannst ja nichts, also bist du nichts. Und du hast ja nichts, nicht einmal Kleider am Leib. Man hat dich öffentlich bloßgestellt. Da war keine Gestalt noch schöne, sagt uns Jesaja 53, Vers 2. Tetelestai, es ist Schluss. Doch nun heißt das Wort Telos im Griechischen genauso gut Ziel, also nicht Ende, nicht Endstation, sondern Vollendung. Endlösung. Und jetzt ist dieses Wort Tetelestai, das ich von dem Gekreuzigten höre, plötzlich ein Jubelruf. Es ist geschafft, es ist gelungen, es ist erreicht, es ist vollbracht. Lassen Sie sich mit in dieses Geschehen unter dem Kreuz hineinnehmen. Seht, sagt Johannes, da kommen die Soldaten, das Hinrichtungskommando, sie tragen schwere eiserne Keulen, aufzuräumen haben sie, man muss schließlich Rücksicht nehmen auf die jüdischen Vorstellungen, denn ein Gehängter, der darf ja über Nacht nicht im Freien hängen, erst recht nicht, weil morgen Sabbat ist, mit dem das Passafest beginnt. Das Brutale an der Hinrichtungsmethode der Kreuzigung war ja, dass sie so unendlich langsam tötete. Dass Menschen oft tagelang im Todeskampf angenagelt an den Balken hingen. Immer wieder bäumte, reckte sich so ein Mensch auf, um den Kreislauf zu reaktivieren. Oft ein tagelanges Sterben. Und die Soldaten, die hatten da ein besonderes Hausmittel. Wir kennen sogar den Fachausdruck dafür, Crurifragium. Man brach mit einer eisernen Keule den Gehängten die Oberschenkel. Es gab einen raschen Kreislaufkollaps und der Tod war da. Und jetzt reden die Soldaten zu Jesus. Wie gut, dass er schon tot ist. Wie gut, dass ihm das erspart blieb. Es ist ja schon Telos, Schluss, Ende, alles vorbei. Und Johannes verweist auf das Alte Testament, 2. Mose 12, 46, da heißt es von dem Passahlamm, sie werden ihm keinen Knochen zerbrechen. Das geschieht, sagt Johannes, damit die Schrift zum Telos, zum Ziel kommen soll, zur Erfüllung kommen soll, Johannes 19, 36. Das zweite, ich habe Jesus als das Passahlamm vor Augen. Das ist Johannes, dem Evangelisten, so wichtig, schon am Anfang, Johannes 1, 29. Siehe, das ist Gottes Lamm. Und dann wieder in der Passionsgeschichte. Jesus stirbt genau zu der Stunde, wo im Tempel die Passahlämmer geschlachtet werden. Johannes 19, 28. Und im ersten Johannesbrief schreibt er wieder, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist dieses Wort, das mir neues Leben geschenkt hat, ganz persönlich. Ich sehe unter dem Kreuz Jesus im Bild des Opferlammes vor mir und schließlich im Buch der Offenbarung auf dem Gipfelpunkt, wodurch das ganze Weltall die Frage aufgeworfen wird, wer kann es, wer packt es, wer vermag es, die Weltgeschichte zum Ziel zu bringen? Und da erscheint ein Lamm, das die Wunden noch am Hals trägt und öffne das Buch mit den sieben Siegeln, Offenbarung Kapitel 5. Jesus, das eine, das endgültige Passahlamm. Passa hieß für die Juden Verschonung. An den Türen, die mit Passahblut gekennzeichnet waren, da ging der Gerichtsengel vorbei. Und Passa hieß auch Befreiung. Heraus aus Ägypten, hinein in ein neues Leben. Das gilt doch auch für mich ganz persönlich. Jesus stirbt, damit ich lebe. Dieser Longinus, der Hauptmann am Kreuz, hat die Schuldfrage gestellt. Ich selbst stehe unter dem Kreuz und stelle auch die Schuldfrage. Eine Lawine von Schuld, die ich in Gang bringe, die wir in Gang bringen, die der richtende Gott über uns kommen lässt, die wie ein Bumerang zurückschlägt, die auf uns zurückfällt. In Jesaja 53 lesen wir von dem Gottesknecht, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde, in wörtlicher Übersetzung. Der Herr ließ aufprallen alle unsere Schuld auf ihn. Jesaja 53 sagt, wörtlich eigentlich auftreffend, wie ein Geschoss. Das ist das Wunder von Golgatha. Das meint Sühne, als ob ich selbst Sünden abtragen könnte. Sünden sind doch keine Sachen. Ich bin Sünder in Person. Und deshalb ist Sühne Existenzvertretung, Stellvertretung. Vor dem Kreuz habe ich nur die eine Frage, wer tritt an meinen Platz? Gottes Lamm, das ist die Antwort für Sie und für mich. Und wenn ich vor dem Gekreuzigten stehe, dann sehe ich zwei Dinge. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 31. Wer nämlich nicht glaubt, wie ernst es mit dem Gebot Gottes und mit dem Fluch Gottes ist, der muss nur den Gekreuzigten anschauen. Ich sehe aber auch das andere. Welche eine unendliche Liebe hat Gott zu mir, dass er das Geschoss auf sich selbst lenkt. Das ist das Siegeslied von Golgatha. Tetelestai, es ist geschafft, es ist vollbracht. Dieser elende Teufelskreis, er ist zerrissen. Der Bumerang meiner Schuld und ihrer Kettenreaktionen hat getroffen. Ihn hat der Bumerang getroffen. Und ich darf leben. Ich darf Friede mit Gott haben. Nun frage ich Sie, ich frage mich, wo ist Ihre, wo ist meine Schuld? Vergeben ist sie. Vergeben, und das ist doch viel, viel mehr als vergessen. Meine Schuld ist einem gegeben worden. Er hat meine Schuld bekommen. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Endstation? Oh nein, Endlösung. Die endgültige Zahlung. Paulus sagt das, ihr seid bar losgekauft. Heute, unsere jungen Leute würden sagen, mit Cash. Bar losgekauft. 1. Korinther 6, Vers 20. Darf ich die Frage stellen, haben Sie diese Zahlung schon persönlich angenommen? Dann das dritte und letzte, ich sehe Jesus, das am Kreuz als König und Herr. Ich möchte noch einmal auf Jesus zeigen, auf das Schild deuten, das zu den Häupten Jesu hängt. Titulus nannten das die Römer. Solch ein Schild musste jeder Delinquent zur Hinrichtungsstelle tragen. Sein Name stand darauf und das Verbrechen. Das war eigentlich mehr pädagogisch gedacht als Abschreckung. Auf dem Schild Jesus steht INRI, die Abkürzung für Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesus von Nazareth, König der Juden, Judenkönig. Johannes, der Intellektuelle, der Zugang zu den oberen 10.000 hatte, der berichtet uns, dass Pilatus mit dieser Inschrift einen kleinen Racheakt vollzieht. Man hatte ihm mit raffiniertem Zwang diese Hinrichtung abgepresst. Und auf diese Weise will er die Ankläger verhöhnen, indem er in die Welt hineinruft: Seht, was für ein Judenkönig! Natürlich erscheint prompt eine Kommission und sagt: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er behauptet habe, ich bin der Judenkönig. Und darauf antwortet dann der Römer ganz stolz und trotzig: Quod scripsi scripsi, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Für mich ist der Fall erledigt. Tetelestai, Schluss. Johannes 19, 19. Aber aus diesem als Hohn gedachten Titulus wird nun wirklich der Titel für diesen Jesus von Nazareth: König. In den drei Weltsprachen kann man das lesen. Johannes 19, Vers 20 steht. Erstens in Hebräisch, Aramäisch, das ist die Sprache des Alltags, die Volkssprache. Zweitens in Griechisch, das ist die Bildungssprache, die Sprache Wissenschaft und Kultur. Und in Latein, das ist die Amtssprache, der Sprache für Politik und Wirtschaft. In allen Weltsprachen von damals wird es proklamiert: Jesus ist König. Alle Lebensbereiche werden der Herrschaft Jesu Christi unterstellt. Erstens das, was die hebräische Überschrift meint, der Herrschaft Christi unterstellt der Alltag, der Beruf, die Familie. Zweitens der Herrschaft Jesu Christi unterstellt, was der griechische Titel überschreibt, Kultur, Wissenschaft. Und drittens der Herrschaft Jesu Christi unterstellt, die Dimension, für die das Lateinische zuständig ist, Politik und Wirtschaft, so total und so ganzheitlich ist die Herrschaft Jesu. Erstens Glaube und Leben, zweitens Glaube und Denken und drittens Glaube und Weltverantwortung. Man könnte mir vorstellen, dass welche da sitzen, die sagen: Ja, Wenn nur die Verhältnisse anders wären, dürfen nur an das Chaos in unserer politischen Gesellschaft denken. Wenn die Verhältnisse anders wären, wenn wir denken an die Millionen Arbeitslose ohne Aussicht, wenn die Verhältnisse anders wären, dann könnte ich das vielleicht glauben, wenn. Dabei liegt der Frieden für uns nie in den Verhältnissen, sondern das Sterben Jesu erst schafft den Frieden, der sich in allen Verhältnissen bewährt. Das sagte Bitzel einmal. Ich sage das noch einmal. Der Frieden für uns liegt nie in den Verhältnissen, sondern das Sterben Jesu erst schafft den Frieden, der sich in allen Verhältnissen bewährt. Ich frage Sie und ich frage mich jetzt, was belastet mich im Augenblick am meisten? Was ängstigt mich am stärksten? Was hätte ich am liebsten vom Hals? An welchem Punkt denke ich, wenn das nicht wäre, dann wäre doch alles so gut? Genau an dieser Ihrer persönlichen Situation, da gilt, Jesus ist König. Und wenn Sie jetzt unter dem Kreuz Jesu Christi stehen, heißt das jetzt Tetelestai. Es ist geschafft. Ich stehe zwar mittendrin in den Problemen, die haben Sie mir davon, verstehe ich auch was. Ich stehe zwar mittendrin in den Problemen und doch stehe ich darüber. Es mag sein, dass die Verhältnisse die alten bleiben und dennoch leuchtet in diese alten Verhältnisse schon die Auferstehungssonne. Und immer wieder erlebe ich, dass sich Verhältnisse zeichenhaft ändern, sei es so oder so, gültig ist. Herr im Alltag, Herr in der Kultur, Herr in der Politik ist Jesus, der König. Ist das nicht beruhigend zu wissen? Kommen Sie mit mir unter das Kreuz Jesu. Da ist nicht Trauer über die Endstation. Da ist bleibende Freude über die Entlösung. Freude über die Erlösung. Freude über den Endsieg. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Amen.